So, moin. Schön, dass ihr wieder hier seid. Diese Woche ist der Podcast ein bisschen später bekommen, weil ich musste eine Menge durch die Wege fahren. Durch die Wege fahren, macht das überhaupt Sinn? Keine Ahnung, ich war eine Menge unterwegs. Ich habe eine Menge reparieren müssen. Also auf einmal ist hier alles ist explodiert hier bei mir. Und ich war wirklich mit einer Menge Sache beschäftigt. Deswegen ist der Podcast ein bisschen strategisch liegen geblieben. Aber Leute, Fokus. Denn es wird wild. Wir haben Filme von Mads Mikkelsen als Bauer in der Heide Dänemarks aus dem 18. Jahrhundert. Wahnsinn. Wir haben eine mathematische Doktorand-Nerdin, die nach der großen Liebe sucht. Damit noch nicht genug. Wir haben absolute Kreativität mit Problemista, der neue A24-Film. Und griechische Götter in einem Anime-Stil von Netflix. Also Leute, wenn das jetzt mal keine Aussichten sind auf eine komplett wilde Kombi, dann kann ich euch nicht mal weiterhelfen. Deswegen bleibt bitte dran und ich darf euch recht herzlich begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 219 unseres kleinen Filmpodcastes. Und an meiner Seite ist mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes.
Hallo.
So, und wir sind angetreten, um von meiner Seite euch, das macht überhaupt gar keinen Sinn, von meiner Seite aus euch heute mal ein bisschen einen komplett wilden Mix zu geben, weil ich habe keine Blockbuster gesehen. Wir haben leider hier, wie heißt es, Furiosa kommt nächste Woche. Horror kommt nächste Woche. Deswegen habe ich einfach gedacht, ich nehme sämtliche Sneaks mit, die ich hier irgendwo finden kann. Und da ist halt ganz, ganz wilder Mix rausgekommen. Ich habe nur mal so zur Einordnung einen A24-Kunstfilm gesehen. Also ich würde den schon als Kunstfilm bezeichnen. Ich habe eine romantische Komödie aus Frankreich gesehen, wo denn sonst? Und ich habe ein Historiendrama gesehen.
Okay.
Jetzt ist die Frage, willst du, dass ich von gut nach schlecht oder von schlecht nach gut? Oder wie ich sie gesehen habe, in welcher Reihenfolge?
Ja, immer gemacht, wie du diese gesehen hast. Mach also gerne, wie du sie gesehen hast.
Fangen wir mal an mit einem meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Mads Mikkelsen. Der hat nämlich, der Film soll jetzt bald im Kino erscheinen, ich glaube nächste Woche oder übernächste Woche geht's los. Der Film heißt Bastardin, das ist der dänische Name. Im Original heißt der aber, also was heißt im Original? So heißt er Bastardin. Im Englischen heißt er King's Land. Und ist ein historisches Filmdrama, wo unser Mads Mikkelsen den guten Ludwig spielt. Der ist ein ehemaliger, ich weiß gar nicht, Hauptmann? Das wird sehr häufig gesagt im Film, ich habe es leider vergessen. Der ist auf jeden Fall beim Militär gewesen und er denkt sich, wisst ihr was? Ich habe eine Vision, ich möchte die jütländische Heide kolonisieren. Und ich saß in dem Film am Anfang und dachte mir, was zur Hölle gucke ich mir gerade an? Ich gucke mir an, wie Mads Mikkelsen eine Heide kolonialisiert. Und wem das nicht sagt, die jütländische Heide ist im Grunde eine Heide. Also das ist ganz viel nichts, kaum Bäume, einfach nur so Gestrüpp und da wächst halt nichts. Also da wächst nichts. Und er hat sich jetzt zum Ziel gesetzt, ich schaffe es, diese Heide zu kolonialisieren, um damit dem König das Land zu erschließen und natürlich damit einhergehend ist auch ein, also wenn er es schafft, wird er in den Adel erhoben. Und er kommt aus sehr einfachen Verhältnissen und sein Traum ist es, immer in den Adel zu kommen.
Ja, also, wann spielt das?
Im 18. Jahrhundert.
Ach du Scheiße.
Okay. Unter dem dänischen König Frederik dem V. Also wir haben ein sehr spezielles Zeitalter in einem eher, also Dänland. Dänemark war damals handelstechnisch gut dabei, aber auch mächtig. Aber wir haben halt sehr spezielles Thema jetzt mit Kolonialisierung. Damals war ja noch nicht das ganze Land, auch Dänemark, Schweden, Norwegen, war ja noch nicht so erschlossen, wie wir das heute kennen. Und das Jütland, um euch das mal näher zu führen, ist das Stück, was mit Deutschland verbunden ist. Es gibt ja, ne, wir kennen ja Dänemark, diese Inseln, die da irgendwo im Meer rumschwimmen. Und Jütland ist aber das Zeug, was sozusagen noch so landangeschlossen ist. Genau. Und da muss er halt diese, und jeder sagt ihm, ja, ist unmöglich, lass ihn mal, er kriegt das eh nicht hin. Aber er hat eine Geheimwaffe, die will ich jetzt natürlich nicht spoilern. Aber er hat eine Geheimwaffe, wie er das schaffen kann. Und jetzt brauchen wir natürlich in einem Drama, brauchen wir noch einen Gegenspieler. Und er kriegt dann auch einen Gegenspieler. Das ist der, das ist ein, ich weiß gar nicht, wie er hier heißt. Es ist ein Graf oder irgendein anderer Adliger, der eine große, der so eine Kolonie schon hochgezogen hat und ein relativ mächtiger Mann ist. Und er will halt nicht, dass das Land irgendwie in irgendeiner Art und Weise bewohnbar ist. Weil wenn das nicht bewohnbar ist, dann gehört ihm das bald. Weil einfach, dann kriegt er mehr Macht, mehr Land. Und er hat halt keinen Bock, dass sich da irgendwer, irgend so ein Unadliger breit macht, der dann auf einmal seine Macht sozusagen beschränken könnte. Genau. Und das ist die Grundprämisse. Und im Anfang, im Grunde gucken wir Mads Mikkelsen dazu, wie er auf dem Acker rumkriecht und versucht, da irgendwas anzubauen und irgendwie ein Haus zu bauen und irgendwie Siedler ranzukriegen für sein tolles Projekt. Und gleichzeitig den bösen Adligen auszutricksen. Ja.
Okay.
Der Film wird dann sehr hart. Also der hat so ein, zwei Gewaltspitzen, die halt schon ordentlich sind, finde ich. Und der Film schafft es aber irgendwie, weil er kriegt dann später auch noch im Grunde eine Frau und ein Kind an seiner Seite, die beide durch sehr kuriose Ereignisse zu ihm stoßen. Und er schafft es gleichzeitig so eine Leichtigkeit, also so einen gewissen Witz zu haben, aber trotzdem dann immer in den richtigen Momenten so runterzufahren und nochmal darauf zu besinnen, wie hart und karg die Welt da draußen eigentlich ist und dass gar nichts schön ist. Ne, immer dieses, hier, guck mal, alles ist witzig, jetzt nehme ich sie weg. Und das macht der Film halt ziemlich häufig. Aber der hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil der dich mal wirklich in eine Periode und in eine Geschichte reinwirft, mit der du gar nicht rechnest, was Geschichte angeht. Ich meine, auf der einen Seite hast du Napoleon und auf der anderen Seite hast du halt die Heide von Jütland. Und einfach mal super interessant. Mads Mikkelsen macht einen tollen Job und große Empfehlung für alle, die auf Historiendramen stehen.
Also mich riss er überhaupt nicht rein. Also der, alles, was ich so sehe, ist so, oh mein Gott, da muss er halt auch schon Bock drauf haben.
Ja, es ist halt super trist, auch die Landschaft natürlich, aufgrund des, ich würde mal sagen, aber der hat schon geile Bilder. Es gibt dann diese Bilder, wo sozusagen diese diese Weide abgebrannt werden soll, damit die halt mit dem Anbau da beginnen können. Und dann, also die haben schon für das, man denkt sich dann ja so, okay, ist dann halt so ein kleiner Historiendrama-Film aus Dänemark, aber die haben schon, also die Kamera und generell das Szenenbild ist schon gewaltig. Also die holen aus so einer Heide, wo halt eigentlich nichts ist außer glatte Fläche und Sträucher, holen die schon enorm viel raus. Ja. Ist halt super speziell, aber ich war einfach mal, in so einen Film würde ich, also ich bin eher so ein Typ, ich würde da sogar reingehen, aber wahrscheinlich würde ich mir den irgendwie bei Netflix mal angucken, wenn er reinkommt. Und das war jetzt wirklich so ein Film, der hat mich positiv überrascht. Und ich war froh, dass ich den gucken konnte und nicht den Film, den ich jetzt vorstelle.
Okay.
Ich spreche nämlich über Die Gleichung ihres Lebens. Das ist eine französische romantische Komödien-Drama, würde ich schon zählen, weil, ja, also es gibt ja immer so zwei Arten von romantischen Komödien. Entweder sind die sehr leichtfüßig und so ein bisschen albern, also so ein bisschen so komplett drüber, und aber eher so welche, die schon so ein bisschen so sich ein bisschen ernster nehmen. Und hier geht es darum, dass Wir verfolgen eine junge Doktorandin namens Margarete, die gerade dabei ist, ihre Dissertation zu schreiben, damit sie halt ihren Doktor bekommt. Und jetzt geht's halt los. Sie schreibt, wir sind im Bereich Mathematik und sie möchte ihre Dissertation gerne über die Goldbachsche Vermutung schreiben.
Was? Ist das ein Drama oder eine Komödie?
Das ist eine Dramödie.
Romantische Komödie?
Ja.
Oder?
Ja, schon. Oh, okay. Ah, weil sie schreibt über die Goldbachsche Vermutung, das hat irgendwas zu tun mit Primzahlen und der mathematische Aspekt ist dann auch immer, irgendwelche Leute schreiben irgendwelche Zahlen an die Tafel und du als Zuschauer bist die ganze Zeit nur, ja, okay. Also man könnte jetzt auch dran schreiben, was man wollte. Der Film nimmt dich niemals mit. Ne? Ich meine, so einen, wie sagt man, einen Heisenberg. Ne, nicht Heisenberg. Wie hieß der Atombombenfilm? Oppenheimer. Die versuchen ja immer mit so leichten Erklärungen wenigstens noch den Zuschauer mitzunehmen.
Ja, die bringen aber ja Zahlen nicht ins Spiel.
Genau, und hier ist es genau Gegenteil. Hier sagen ja eigentlich gar nichts. Passt aber auch ein bisschen in die Rolle, weil Margarete ist ein sozial inkompetenter Mensch. Also im Grunde lebt sie nur für die Mathematik. Sie wird auch direkt so introduced. Sie hat eigentlich nur die Mathematik und es gibt halt nicht viel auf Dating oder generell zwischenmenschliche Kontakte. Und eines Tages passiert es dann aber, sie verrechnet sich und auf einmal macht ihre ganze Dissertation eigentlich wenig Sinn. Sie wird von ihrem Doktor verraten. Also man hat immer so einen Doktorvater, der einen begleitet. Ne? Das ist sozusagen die Aufsichtsperson. Und der sagt so, nachdem sie ja verkackt hat, nee, such dir mal lieber jemand anderen. Und gleichzeitig kommt ein ganz junger, neuer Mathematiker aus Amerika und der macht dann mit ihrem ehemaligen Doktorvater da auch eine Dissertation genau in dem gleichen Thema. Und dann sagt sie sich, ich will nie wieder was mit Mathe zu tun haben, trifft eine junge Tänzerin, die halt komplett extrovertiert ist, genau das Gegenteil. Und dann geht's halt los, dann geht sie mit ihr da feiern und fängt dann auf einmal an, um sich übers Wasser zu halten, Mojang zu spielen. Ne, wie heißt es nochmal? Diese komischen Plättchen, die man in China immer.
Ja, ich glaube, das ist so richtig. Ja, kenne mich damit auch nicht aus.
Ja, genau. Und das macht die, weil das ein mathematisches Spiel ist. Aber im Grunde, und dann merkt sie halt so, dann hat sie. Dann will sie auch einen Freund haben und es läuft so creepy jemanden nachts hinterher. Ne? Normalerweise, wie man das halt von Mann kennt. Ne?
Dieses, ja, also das so, eine Komödie.
Aha, ist umgedreht.
Ja.
Ne? Und so auch witzig. Die ganzen Gags zünden nicht. Irgendwann kommt sie dann mit ihrem theoretischen Konkurrenten, dieser Amerikaner, tut sie sich dann zusammen, um dann doch über ein neues mathematisches Thema und dann vielleicht ist da auch Liebe im Spiel. Und ja, ne, also super berechenbar. Die Gags zünden leider nicht. Das Thema funktioniert für mich gar nicht, weil ich kann mit Mathe generell wenig anfangen. Aber wenn man mir halt gar keine Möglichkeit gibt, in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema überhaupt zu connecten. Also ich kann weder mit der Faszination des Charakters für die Thematik connecten, noch mit den Witzen, noch mit den Charakteren an sich. Deswegen, ja. Das war leider für mich ein kompletter Reinfall. Die Gleichung ihres Lebens.
Ich meine, da bist du auch komplett an der Zielgruppe vorbei.
Ja.
Aber.
Also es gab Leute im Kino, die gelacht haben, aber ja. Ich nicht.
Das ist halt ein Problem, wenn man jede Sneak mitnimmt, ne? Dann kommst du auch ganz schnell.
Ja, da ist halt auch richtig Scheiße dabei, leider.
Genau.
Obwohl, richtig scheiße, der wird bestimmt seine Zielgruppe haben, aber das ist halt auch so wieder so ein typische französische Dramödie, Comedy, was weiß ich. Ich weiß gar nicht, wieso die so viele von diesen Dingern produzieren. Das ist ja genauso, als wenn wir Deutschen die ganze Zeit irgendwelche Zweite Weltkriegsdokus machen.
Weil die Franzosen tatsächlich in die Filme gehen.
Ist das so, aber wirklich in dieser
nicht
Art?
Nicht unbedingt in denen, aber die anderen französischen Filme, da gibt's ja mehrere.
Aber ich meine
ja, Deutschland hat keine
Freunde.
Ja, oder haben wir ja auch produziert.
Oder hier Monsieur Jean-Claude und seine große Familie. Ne, keine Ahnung. Du weißt die Reihe da. Das ist, ja. Also die haben ja noch einen gewissen Witz. Ja. Auch wenn man vielleicht jetzt nicht der Typ ist, der dieses Genre mag, muss man ja, kann man aber zumindest anerkennen, warum Leute das mögen könnten. Aber hier kann ich es einfach nicht verstehen. Also, es gibt halt so viel Besseres da draußen. Vielleicht ist er doch einfach ein super schwacher Vertreter seiner Zunft und keine Ahnung.
Kann man ja, skippen. Nur weil es aus Frankreich kommt und eine Komödie ist ja nicht unbedingt eine französische Komödie. Die sehen nämlich so aus, als wenn die eher so die ganzen Klischees einfach abfrühstückt, aber dann mehr auch nicht ist. Einfach eine, ja, weißt du, diese Rom-Coms, es gibt Gründe, warum die nicht mehr ins Kino kommen, weil die meisten sind halt pure Shit. Und die meisten Ideen sind einfach schon 200 Mal erzählt worden und hier ist wahrscheinlich ein Vertreter von...
Ja, das reine Klischee, also es gibt dem Ganzen nichts Neues und wie gesagt, dieses... Im Grunde ist es ja, könnte man ja so ein bisschen hingehen mit junge Doktorantin, angehende Doktorantin, ne? Eine Frau in der Wissenschaft ist ja generell nochmal so ein Thema für sich. Gibt es, aber ist natürlich genau wie in allen Lebensbereichen, Frauen haben es nicht so einfach. Und jetzt wird die da rausgekegelt, da hätte man viel mit mehr machen können, aber am Ende ist das dann so ein typisches Friede, Freude, Eierkuchen, alle haben sich doch lieb. Und ja, weiß ich nicht, braucht man nicht. Brauchen wir nicht, guckt euch lieber den Mads Mikkelsen, der über die Jüla-Heide da rüber robbt.
Also bis jetzt nichts verpasst und jetzt kommt der, den ich verpasst habe. Für mich. H24. Aber ich wäre sowieso nicht ins Kino gegangen.
H24 hat mit Problemista einen sehr interessanten Film rausgebracht. Unter anderem Tilda Swinton in ich würde schon sagen, sie ist eine der beiden Hauptrollen. Sonst verfolgen wir Julio Torres, der spielt den Alejandro. Und der Film ist super bunt, super schrill, hat super ausgefallene Ideen und hat durchgehend eigentlich auch verrückte Charaktere. Um mal einmal ganz kurz die Basics zu erzählen. Alejandro kommt aus El Salvador und möchte gerne eigentlich als Spielzeugerfinder in Amerika für Hasbro arbeiten. Und sein Problem ist aber, er entwickelt, ich würde mal sagen, lebensechtes Spielzeug. Also wir reden ja davon, dass man auch ganz gerne mal, wenn man Spiele spielt, der echten Welt entflieht, aber er so nimmt sich dann so, er entwickelt eine Barbie-Puppe, die die Finger gekreuzt hat, weil die ja lügt. Oder kennst du noch wie heißen sie denn nochmal, die so die Treppe runtergehen?
Ja, die, ja.
Diese Federn, diese...
Ja, ich habe irgendwie Flinkies im Kopf, weiß nicht, das richtige Wort, genau, aber die Dinger, klingt gleich.
Bloß dieses Ding versucht halt aktiv nicht die Treppe runterzukommen und bleibt halt einfach stehen. Also im Grunde hat er sehr schlechte Spielzeugideen.
Ja, okay.
Und wird halt abgelehnt. Das Problem an der Sache ist, als Ausländer musst du aber in den USA einen Sponsor vorweisen, der dir sozusagen die Möglichkeit gibt, im Land zu bleiben, sonst wirst du abgeschoben. Und so entwickelt sich dann ein sehr kurios... Also, und weil er abgelehnt wurde, arbeitet er für ein... Das sind immer noch die ersten 5 Minuten. Arbeitet er für ein Unternehmen, was Leute einfriert, um sie später wieder aufzutauen. Und er ist der persönliche Archivator für einen Künstler, der nur Eier malt. Hunderte Bilder, wo er Eier porträtiert hat.
Einfach so Kocheier, und so ovale Form.
Das Problem ist, ihm passiert ein Missgeschick auf der Arbeit, wird dann auch von dieser Arbeit gefeuert und auf einmal steht er da und braucht dringend einen Sponsor, für den er genau einen Monat Zeit hat, sonst wird er nämlich abgeschoben. Und dann trifft er auf Tilda Swinton, die Elizabeth spielt, die Frau von dem Künstler, der nur Eier malt. Und sie sagt, ich habe eine Vision, sie ist halt super verrückt. Sie ist so, im Grunde ist sie die personifizierte Karen. Sie motzt die ganze Zeit die Kellner an, regt sich über alles auf. Aber sie möchte ihn einstellen, denn sie möchte eine Kunst, eine ich weiß gar nicht, wie man es nennt, eine Kunsteröffnung nur mit den Bildern ihres Mannes machen, um ihn sozusagen zu ehren und um die hohen Kosten dieser Firma zu bezahlen, wo er eingefroren ist. Und ja, also ich kann das gar nicht alles in Worte fassen, was da passiert.
Es ist ein bunter Film.
Diese Frau ist so crazy und er ist halt so dieses genaue Gegenteil, dieser extrovertierte, relativ zurückhaltende Typ.
Introvertiert, ja.
Es gibt introvertiert und es gibt so witzige Szenen und so viele Running Gags, die aufgebaut werden in diesem Film. Er versucht die ganze Zeit, er soll dann lernen, wie man FileZilla Pro oder so, das ist so ein super veraltetes Tabellenprogramm. Und dann sagt sie immer, du musst es lernen, das ist die Koryphäe unter den Tabellenprogrammen. Und er sagt dann die ganze Zeit immer, können wir nicht einfach Google Sheets oder Excel benutzen? Und dieser Gag geht die ganze Zeit durch den Film, aber ich kann halt nicht in Worte fassen. Das ist ein unfassbar kreativer, toller Film, unfassbar gute Schauspielleistung.
Ja, der Director ist halt auch der Hauptdarsteller, ne? Also
ist das so? Ist das Julio Torres? Jo, ja, tatsächlich. Und der Film macht dann halt immer wenn er so Sachen erklärt, geht er sozusagen eine Ebene raus und erklärt dann künstlerisch, warum das Ganze, wieso das Einbürgerungssystem in den USA eigentlich ein super schizophrenes System ist, was gar nicht funktionieren kann. Weil irgendwie, du brauchst Geld, aber um Geld zu bekommen, brauchst du einen Sponsor, aber um Sponsor zu bekommen, brauchst du wiederum Geld. Und es ist ein super Film. Das Internet ist ein großer, übergewichtiger, schwarzer Mann, der in einer surrealen Traumdimension die ganze Zeit mit unserem Protagonisten spricht. Also
das
ist so ein...
Es gibt das verkörperte Internet.
Es gibt das verkörperte Internet. Und dieser ganze Film strotzt halt von diesen kreativen Ideen. Und man kann einfach sagen, so eine Art von, das ist halt so ein Unikatsfilm, weißt du? So einen Film hast du halt noch nie so gesehen. Also, ich meine, von der Grundprämisse vielleicht schon, aber von den Ideen, die der Film aufmacht, während er läuft, hat man sowas noch nicht gesehen. Und deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, es ist der beste Film, den ich je gesehen habe. Das ist zu weit gefasst, aber ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit mit diesem Film. Und ich kann diesem Film wirklich nur jeden ans Herz legen, der mal wieder so eine kreative Auffrischung möchte. Der sich mal so denkt, okay, ich habe jetzt so viele französische Romcoms gesehen, die alle gleich sind. Ich brauche jetzt einfach mal einen neuen Impuls. Hier habt ihr den neuen Impuls. Und wie gesagt, alles, was ich jetzt erzählt habe, ist auch nur ein ganz kleiner Teil. Da kommen noch so viele mehr Sachen in diesem Film. Ist im Grunde so jemand, der wirklich sich gedacht hat, boah, ich probiere mich jetzt einfach mal aus. A24 hat mir einfach ganz viel Geld gegeben und ich mache jetzt einfach mal. Genau, ja, deswegen liebe ich ja auch diesen. Genau deswegen, bis jetzt liebe ich A24, weil die genau solche Filme fanden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Film nicht sehr besonders erfolgreich wird. Weil ich glaube, der ist einfach zu verspielt.
Sowieso nicht. Das sind die meisten A24-Filme nicht. Immer erfolgreicher, aber die sind nicht
wirklich. Ja, sind halt so Künstler-Fan-Lieblinge. Also, die müssen halt irgendwie schaffen, so einen Mittelweg. Obwohl, ich meine, diese Civil War ist ja, glaube ich, deren erfolgreichster Start aller Zeiten gewesen, ne?
Genau, und das ist ja auch diese Offensive, wo die gesagt haben, wir wollen
größere,
erfolgreiche Filme machen. Ja, okay. Ja, den auf jeden Fall, von habe ich auch schon gehört. Positives gehört. Von den anderen Filmen habe ich noch nie was gehört.
Wenn nicht im Kino, dann zumindest mal auf dem Streamer. Also wenn der irgendwo erscheint, der ist halt einfach toll. Und hat eine tolle Message.
Ja, perfekt. Gut, da hätte ich den aber auch so zugetraut.
Und hat eines der besten Enden.
Das ist gut. Soll ich weitermachen mit der einen Serie, die ich letzte Woche schon angekündigt hatte? Das Blut von Zeus. Blood of... Ich weiß nicht, wie die Amis Zeus aussprechen. Das war irgendwas Dummes. Ja, irgendwie sowas, ne? Ja, okay. Da ist die zweite Staffel von rausgekommen. Und falls du hast die erste gesehen, ne?
Ich habe die erste gesehen und auch sehr gemocht.
Erinnerst dich noch ein bisschen daran? Weil ich hatte halt gar nichts mehr im Kopf.
Also ich weiß, dass, glaube ich, unser Protagonist ein Halbgott ist.
Ja, genau.
Und die Götter sind aber irgendwie sauer. Irgendwelche Götter sind auf jeden Fall rachsüchtig.
Ja, ne. Ja, ich kann es mal ganz schnell zusammenfassen. Das kommt am Anfang auch nochmal. Aber die erste Staffel geht darum, dass Zeus halt ein Kind hat mit einer Sterblichen. Das war unseren Protagonisten. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Heron. Passt das? Weiß nicht, auf jeden Fall so ein Name. Und daraufhin ist seine Frau eifersüchtig, weil Zeus halt fremdgegangen ist, ne? Und halt richtig pisst und fängt halt mehr oder weniger so einen Krieg unter den Göttern an. Gleichzeitig läuft da noch jemand rum namens Seraphim? Der ist auch ein Halbgott, auch ein Kind von Zeus, war es, glaube ich. Da lass mich nicht lügen. Auf jeden Fall ist er der Halbbruder von unserem Protagonisten und der hat irgendwie vom Titan genascht und ist deswegen so ein Halbdämon mäßig geworden und krass sind alle. Und jetzt ging es dann so ein bisschen so ein paar Intrigen da im Olymp. Und während wir unseren Typen haben, der versucht halt, seine Kräfte kennenzulernen und herausfindet, dass er eigentlich ein Halbgott halt ist. Erste Staffel. Ja, und zum Ende hin von der ersten Staffel, aufpassen, erste Staffel, Spoiler, stirbt halt Zeus, weil er sich opfert, weil die Titanen halt angegriffen haben. Seraphim stirbt auch. Und an der letzten Einstellung des Films oder der Serie sieht man halt, dass der in die Unterwelt kommt, weil wenn die sterben, ne, ist ja klar, dann kommen die zum guten Hades. Und der Hades präsentiert sich da zum allerersten Mal und sagt so, du, ich hab auf dich gewartet. Und dann kriegen wir jetzt mit, dass halt Hades auch noch Pläne hat. Mit den Halbbruder von unserem Protagonisten. Und unser Protagonist wird halt mehr oder weniger zum Mini-Zeus. Nicht ganz so mächtig, aber der kriegt so einen Ring und hat dann so die Kräfte von Zeus.
Okay.
Der Olymp ist so ein bisschen ins Wanken geraten, weil halt Zeus tot ist. Und jetzt geht's halt ein bisschen darum, dass es gibt neue Intrigen. Diesmal hat sich die Unterwelt Hades mit eingebracht. Hades ist auch nicht nur ein böser Charakter. Hades kannst du teilweise gut nachvollziehen, warum der so agiert, wie er agiert.
Das ist ja häufiger so. Also generell, ob man jetzt da spricht, hier Lucifer wird ja häufig als eigentlich eher sympathisch sogar dargestellt. Der Teufel mittlerweile, früher war der immer der Böse. Aber mittlerweile gibt es ja ganz viele Sachen, die Lucifer eigentlich eher so als den Missverstandenen und Cooleren und die da oben sind, die Arschlöcher. Ja. Und genauso ist es ja in der Mythologie, dass Hades jetzt eigentlich auch nicht immer der Böse ist, sondern auch,
ne? Ich find eigentlich wohl gut, dass hier keine nur bösen Charaktere gibt. Monster sind meistens einfach nur böse und die sind auch nur da, um halt einen Killcount, um diese gewisse Härte, die diese Serie mitbringt, zu verpacken. Unsere Seraphim ist ja auch nicht nur ein Schurke. Den kannst du auch sehr gut nachvollziehen. Der einzige, der nur ein Arsch ist, ist Ares. Punkt. Mehr, also Ares hat eigentlich auch ein bisschen Hintergrund, aber eigentlich ist der nur ein Arsch.
Es gibt ja auch es kommt ja auch immer drauf an, generell, in welchem Verhältnismäßigkeit das stattfindet, ne?
Ja.
Ich finde immer so witzig, wenn man ab und zu, egal jetzt, ob da Superhelden sind oder was auch immer, so Fandoms reinguckt und dann sieht man so da jemanden, der so einen achtfachen Genozid gemacht hat und dann sagt da jemand so, ja, aber seine Mutter ist doch auch gestorben.
Und dann so hat in etwa ist er, ja.
Ah, ja, schon, aber.
Es gibt noch einen Charakter, aber das wäre Spoiler, wenn ich den vorwegnehme. Okay. Dieser Charakter ist bis jetzt aber auch nur
jetzt mal, um das ein bisschen zu strukturieren. Die war ja sehr brutal, die Serie, glaube ich, ne?
Ja.
Das die hält ist auch die auch immer bei. Noch
brutal.
Ja. Aber du würdest schon sagen, die Geschichte ist konsequent weitergeführt worden. Und bietet vielleicht auch Raum für eine dritte Geschichte.
Ja, Raum. Also die ist ein offenes Ende.
Okay, also schon, man erwartet schon eine dritte.
Ja, die muss eine dritte
Geschichte. Viel ist halt ja wichtig, weil manche wollen ja auch endlich mal wissen, okay, ist die jetzt vorbei oder nicht, weil es gibt Leute, die hassen offene Enden. Und natürlich,
ja, hält
die Qualität mit? Also bleibt die Qualität gleichbleibend zur ersten Staffel? Oder ich meine, du sagst, du hast die erste Staffel fast vergessen.
Ja, sagen wir mal so, ich finde die noch ein bisschen besser, die zweite.
Okay.
Aber liegt jetzt auch ein bisschen daran, dass ich mich in der ersten nicht mehr so ganz gut dran erinnere. Natürlich so ein
kurzes?
Ja, es gibt so ein Recap. So okay. Die wichtigsten Sachen.
Das ist für mich mittlerweile eigentlich Standard, weil es gibt so viele Serien. Wenn eine zweite Staffel startet, will ich eigentlich immer ein Previously On. Und dann will ich einmal bis dahin alles zusammengefasst haben. Ich meine, wenn du jetzt 6 Staffeln gesehen hast, ja, dann mach im Schnelldurchlauf einmal von 1 bis 6 gebündelt 2-3 Minuten, erzähl mir kurz, was passiert ist. Aber dieses, ja, ich sag dir gar nichts, dann.
Ja, ich sag mal so, hier bei, wie hieß der nochmal? Bacano. Da hast du jede Folge in Previously On.
Ja, stimmt, ja, okay. Ja,
und du brauchst es. Du brauchst es, weil du sonst nicht wirklich hinterherkommst, weil da so viel los ist.
Weil da zu viele Charaktere sind.
Ja, genau. Hier hast du auch relativ viele Charaktere. Ja, klar. Hier hast du auch relativ viele Charaktere, aber die kann man sehr leicht unterscheiden, weil. Meistens kennst du die Götter schon, also die sind ja nicht, da sind ja nicht namenslose Leute. Wenn man sich so ein bisschen mit der griechischen Mythologie auskennt, kommen die Namen bekannt vor und meistens haben die auch diese Eigenschaften von diesen Charakteren. Meistens.
Zeus und Poseidon und Hades und Hermes.
Genau. Wobei jetzt diese Götter so ein Hades nicht. Aber die anderen Götter, die spielen, geht ein bisschen im Hintergrund spielen die jetzt. Oder werden die gerückt. Und es gibt ein paar nette Ideen, die aufgemacht wurden, die natürlich noch nicht zu Ende gebracht werden. Es wird eine Storyline zu Ende gebracht aus der ersten Staffel, kann man auch sehen. Was ich aber am besten an dieser Serie finde, ist, die hatten, und der wird dir aber auch ein bisschen drauf gedrückt, die hatten richtig guten Soundtrack. Und ich mag das, wenn eine Serie sich sagt einfach so, fuck it, wir sind einfach mega episch. Immerhin erzählen wir eine Göttergeschichte. Ich kann also so einen mega epischen Soundtrack machen. Und dieses Intro dieser Serie ist der Hammer. Also, es gibt nämlich nicht wirklich ein Intro. Die geht einfach los. Und irgendwann kommt halt der Schriftzug, halt dieses Blood of Zeus. Und das ist einfach so geschrieben, wie halt der Schriftzug ist. Du kannst ihn ja angucken, so schaut der aus. Und dahinter sind dann so ein bisschen immer unterschiedliche Effekte reingelegt. Und dabei wummert halt der Score, der krasse Score. Und der ist halt wirklich, es hat ein bisschen übertrieben. Und ich finde den teilweise auch viel zu laut im Verhältnis zu den Charakteren. Aber ich hatte richtig Spaß mit dem Score. Ich hatte richtig Spaß mit der Mythologie. Es werden auch ein paar Monster wieder präsentiert. Ein paar, ja, ich weiß nicht, ob man die nennen möchte, kreative Ideen, weil die sind ja natürlich aus der Mythologie entnommen. Aber es gibt so ein paar Shots von der Unterwelt vor allem. Weil, wenn es um Hades geht, ne? Die sehen Hammer aus. Also wirklich Hammer.
Ja, das hört sich sehr gut an. Ich meine, das passt ja auch ziemlich gut, weil ein Epos und die Epik ist ja beides von den griechischen Dichtern damals und Schreibern.
Ja, richtig.
Also macht alles schon Sinn. Das ist ein großer
Epos. Deswegen muss auch. Ja, für mich musste das auch. Also wenn der jetzt irgendwie so kleinteilig sein wollte, und das ist auch der Vorteil vom ersten Teil, weil der erste Teil versucht ja noch irgendwie so irdisch zu sein, so die Menschen, oh nein, wir müssen die Menschen beachten. Im zweiten Teil, also in der Staffel 2, gibt es gefühlt keine normalen Menschen mehr. Die sind entweder nur wirklich, um gekillt zu werden oder um gerettet zu werden. Sonst sind alles Halbgötter, Götter oder Helden. Oder halt irgendwelche Monster. Das kann man vielleicht scheiße finden, aber du musst den halt gucken, demnach wie so ein Superheldenfilm am besten. Oder Superhelden-Serie.
Ja, ist ja aber fair.
Genau, so ist die zu betrachten. Mit halt hoher Gewalt. Ja, Nacktheit hätte ich fast gesagt, aber so viel gibt's da eigentlich nicht. Ich meine, die haben ein bisschen mehr Haut, zeigen die aber nicht so, dass es anrüchig wird für die armen also Amerikaner.
Das ist jetzt nicht Heavy Metal.
Nee. Du siehst gar nichts. Also, keine Ahnung, wenn es das nicht so brutal wäre, könnte der auch ab 12 sein.
Okay, Blood and Zeus. Ich wollte ihn ja gucken, ich bin einfach drüber weggekommen, weil ich so viel zu tun hatte. Mit der Arbeit, deswegen muss ich auf jeden Fall nachholen. Das ist eine Serie, die ich auf jeden Fall noch so...
Geht mir auf jeden Fall genau gleich. Das ist demnach auch das Einzige, was ich diese Woche geschafft habe.
Ja.
Dafür habe ich keine Wende mehr.
Gutes geguckt.
Ja. Und dafür habe ich keine Wende mehr. Also ist immer...
Mit der blanken Kraft des Zeuses die Wände rausgerissen.
Und im Vorschlaghammer, ja. Eher Tor, ne? Aber, ja.
Ja, eher Tor.
Ja. Ich fand die, hat mir eigentlich wohl gut gefallen. Aber ich mochte die Netflix-Animationsfilme oder Serien. Animationsserien. Ja, die sind eigentlich immer ganz okay.
Wir haben ja Blood and Zeus, großer Freund von Castlevania, würde ich am nächsten da noch zu zählen. Großer Freund von. Eher kindlich war ja der Prinz der Drachen.
Ja, auch sowas wie. Finde ich aber auch Hammer.
war She-Ra auch von Netflix? Okay.
Der Zusammenarbeit mit Paramount, meine ich.
Blue Eyes Samurai.
Jo. Es ist ja kein Anime, ne? Wieder französisches.
Ja.
Französisch-amerikanische Co-Produktion.
Was ich nicht so gut fand ich Dota. Da war jetzt nicht so meins. Und es gab Dragon Age.
Aber Dota war vom Zeichenstil auch nicht komplett scheiße. Der Dragon's Dogma war furchtbar. Dragon's Age war auch nichts Besonderes.
Ja.
Ja, Dragon's Age war irgendwie.
Ich hatte ja sogar bei Blood and Zeus Angst, weil das geht ja schon in diese dreidimensionale, so leicht angehauchte 3D. Also ist noch nicht so Prinz der Drachen-Style, ist so eine Mischung aus beiden. So eine Mischung aus Castlevania und der Prinz der Drachen, würde ich sagen.
Ja, wobei Prinz der Drachen oder der Drachenprinz, Prinz der Drachen, ich habe keine Ahnung. Ist ja wirklich eher für Kids, ne? Der ist ja schon anderem Stil. Ja, aber auf jeden Fall, wenn es um Animationen gibt, dann ist Netflix immer noch ganz gut aufgestellt. Die haben natürlich auch mal Graupen. Haben ja Verhältnis zum Normalserien, also nicht Animationsserienbereich. Aber ist, glaube ich,
auch einfach, weil du kannst halt sehr zielgerichtet auch fürs erwachsene Publikum Content herstellen, der günstig ist. Weil ich glaube, Animationen sind halt wesentlich günstiger als eine Serie.
Weiß ich nicht, ob die günstiger sind. Aber
zumindest weiß ich das aus dem Anime-Bereich, dass die günstiger sind.
Wenn man das in der Größe macht, ja, auf jeden Fall. Aber ich kann ja mal ein paar andere Sachen reinbringen, die Netflix noch als Animationsserie umgesetzt hat. Als die wir natürlich da vorgesprochen haben. Das müssen ja nicht unbedingt diese Abenteuer-Animationsfilme sein. So ein BoJack Horseman wurde ja teilweise auch von Netflix produziert.
Ja, okay. BoJack Horseman ist auch, wenn man rein von den Preisen her ausgehen will, ist, glaube ich, auch BoJack Horseman mit Abstand die ausgezeichnetste.
Achso, so. Ja. Ja, ja. Auf jeden Fall. Wir haben aber auch noch mal, wenn wir wieder in diese Action-Richtung gehen sollen, diese Skull Island, die ich komplett nicht zuordnen konnte, weil die irgendwie aussieht, als wenn die für Kids ist, aber dann trotzdem eine gewisse Härte da drin hat. Ganz seltsam. Die Cyberpunk-Serie, vergesst die Arcane-Serie nicht. Also bei den Animations, da ist Netflix sehr gut aufgestellt. Da kann man immer gerne mal reingucken. Und ja, ihr müsst halt auch mal auch so ein Masters of the Universe halt abhaben können, weil selbst wenn ich jetzt sage, dass die guten Content gemacht haben, heißt das nicht, dass alles super ist.
Und wie gesagt, selbst die Filme, so die Mitchells gegen die Maschinen oder Nimona. Oh ja,
Nimona, genau. Ja, da gibt's so viel Enthüllungen zur Mitternacht. Was ganz Seltsames, Kreatives.
Das war schon wieder so Richtung A24 eher.
Ja, ja. Ich meine, es gibt dieses Jurassic World Camp irgendwas. Ah, lass mich, ich weiß nicht genau, wie er heißt. Also Jurassic World Serie. Ey, die ist auch nicht schlecht. Die ist aber auch in Zusammenarbeit mit.
Netflix, mit ich mache euch eine Horrorserie, kauft mir die Lizenz Warner. Von John Sinclair. Ich glaube, das ist günstiger und dann machen wir richtig Rambazamba. 13 Staffeln mindestens. Ja.
Ja, und wenn hat ne. Oh, Kipo, ich habe Kipo vergessen. Und Scott Pilgrim gibt's noch. Ja, da wenn sind auf um jeden Fall.
Wenn man wieder Richtung Anime möchte.
Gehst du Richtung Anime, ja.
Also es gibt eine absolute Menge, die ihr gucken könnt. Animation. Klaus zu Weihnachten. Kannst jedes Mal deinen Kindern zeigen.
Oh, der ist sehr gut. Ja. Ja. Und die haben auch ein paar gut zugekauft. Letzte Woche von Young Justice gesprochen. Da gibt es aber natürlich noch Love, Death and Robots halt Animationen. Ne?
Alle Ghibli-Sachen.
Alle Ghibli-Sachen. Carmen Sandiego war auch nicht schlecht, das ist einfach für Kids, aber ich meine, das eine schließt ja das andere nicht aus.
Ja, Leute, hier, Animationsfilme, Randa, ansonsten A24, Problemista, wenn ihr mal ganz Kreatives sollt, Heiden, historisches Drama mit Mads Mikkelsen bei King's Land oder für die Hardcore-Mathematiker unter euch die Gleichung ihres Lebens. Für die introvertierten Mathematiker, vielleicht ist das ja genau euer Film. Vielleicht habt ihr die ganze Zeit da gesessen und dachtet euch, wann kommt denn meine Womcom über eine introvertierte Mathematikerin? Jetzt habt es. Jetzt geht los. So, ansonsten nächste Woche Mad Max Furiosa.
Und wie heißt es? Oh Gott, die Late Night with the Devil. Late Night Devil. With the Devil. Da freue ich mich schon drauf. Da hab ich tatsächlich mehr Bock drauf als auf Furiosa. Ich weiß nicht, ob das gesund ist. Aber ich bin ja auch Horror-Fan. Mal gucken.
Mal gucken. Und ich habe natürlich wahrscheinlich wieder ein total tolles Sneak für euch dabei.
Da ja, Late Night with the Devil.
Ja, ich glaube diesmal, also ich habe mal so geguckt, was kommen könnte. Und ich glaube, ich stehe da gar nicht so schlecht da. Also
du stehst nicht schlecht da, weil
Late Night with the Devil könnte ein bisschen zu, aber so They See You, Watchers, Bike Riders, Quiet Place.
Na gut, der kriegt mich nicht.
Twisters.
Ich hoffe für dich, dass A Quiet Place kommt, dann kannst du mir erzählen, wie gut der war. Weil
hast du keinen Bock drauf auf A Quiet Place? Ich hab doch. Nee, das ist ja im Grunde. Du hast doch gesagt, das Beste von Teil 2 ist der Anfang. Das ist es doch. Du hast jetzt einen ganzen Film bekommen, nur damit.
Das ist wohl wahr. Aber das Problem ist, der erste, den fand ich nur okay. Da war es die Erfahrung, die den Film halt cool gemacht hat. Den zweiten fand ich komplett überbewertet. Fast schon langweilig. Und deswegen eigentlich. Heißt halt so viel wie, geh nicht in den dritten. Aber ja, das Beste am zweiten Teil war der Anfang. Und wenn es nur der Anfang ist, ja. Aber ich stelle mir einfach jetzt vor, wie so eine Zombie-Invasion und mit.
Und was ist mit Deadpool? Also willst du da reingehen? Ich meine, das ist Wolverine. Jeder mag Wolverine.
Wenn jemand dabei ist, alleine gehe ich da nicht rein.
Ja, und Twisters bin ich mir noch nicht sicher. Also Twisters ist so.
Ja, ich weiß nicht. Also, ich meine, der Trailer ist ganz witzig, aber ich glaube, der Trailer ist auch schon alles.
Ja, dachte ich mir auch so.
Ich meine, da wird gezeigt, oh nein, das geht ein großer Tornado, der sich aufteilt und dann sind da zwei Tornados. Nein. Ja, okay, cool. Aber für den einen Moment, das reicht doch schon, oder nicht? Naja, komm.
Und ich weiß, du bist ja nicht so in dem Bereich, aber The Bike Riders. Ich meine, Austin Butler, Tom Hardy, Michael Shannon, Norman Reedus.
Ich weiß nicht, warum,
oder
aber
magst, irgendwie magst du das Thema nicht, ne? Yeah.
Ja, Gott, da habe ich eigentlich genug von. Aber der soll wohl ganz gut sein.
Ja, der soll sehr gut sein.
Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich Austin Butlers unsympathisch. Ja. Keine Ahnung warum. Der kann die coolste Person überhaupt sein, aber irgendwie finde ich den unsympathisch. Weil der heißt Austin.
Austin.
Ich weiß es nicht. Ganz komisch. Das ist so mein Gefühl. Ich wollte einfach mal kurz, bevor es irgendwie heißt, ja, Austin Butler hat Leichen im Keller, dann habe ich es schon mal gesagt. Haha, ich wusste es.
Kann ich natürlich bei jedem. Der hat auch nicht so viel gemacht,
ne? Ja, der war bei Dune dabei, oder nicht?
Ja, war bei Dune und der hat Elvis gemacht.
Ja, okay.
Und Once Upon a Time in Hollywood, aber da war er, glaube ich, keine Hauptrolle, oder?
Ich erinnere mich nicht. War das einer von denen, der den Hund in die Eier kriegt? Fragezeichen.
Das kann gut sein, dass er einer der beiden Killer war.
Die, zu dritt waren die.
Hey, warte, wir müssen noch eine News hier. Wir hatten ja immer drüber gesprochen. Von wegen der letzte Film von Quentin Tarantino.
Ja.
Hast du mitbekommen?
Nö.
Der letzte Film sollte ja dieser, wie heißt er denn? Der hat auch schon einen Namen.
Ach echt?
Okay. Ja. Der, lass mich ganz kurz in seine Filmografie reingucken.
The Movie Critic.
Ja, der Kritikerfilm. Genau, The Movie Critic. Da war alles noch fertig gecastet und derzeit hat er gesagt, nee, das wird er nicht. Abbruch, Projekt ist gestorben. Er hat jetzt nochmal das Drehbuch überarbeitet und gefällt ihm nicht. Jetzt ist die Frage, kommt der in so eine Sinnkrise, dass er sich so gesagt hat, ich habe jetzt allen Leuten gesagt, das ist der letzte Film, der muss jetzt richtig ballern. Und jetzt wieder nervös.
Ja, gut, aber dann ist das halt ein anderer. Ich warte immer so lange ab, bis der Film halt raus ist und dann gucke ich mir ihn an und dann finde ich ihn gut oder finde ich gut.
Weil so Movie Critics ist anscheinend tot. Das Projekt.
Das ist natürlich schade. Naja, gut. Ja, vielleicht kommt da noch was. Vielleicht war da einfach nur so ein reingelegt. Hier ist er doch.
Warte, was ist das denn hier? So, Movie Critic wird nicht der 10. und letzte Film von Quentin Tarantino, aber für seine Fans wäre damit ein Traum in Erfüllung gegangen, denn Tarantino plante wohl, alle seine Filme ganz offiziell zum Teil desselben Universums zu machen. Was? Das Quentin Tarantino Universe?
Wow. Sollen wir lieber nichts probieren? Weiß nicht. Also, Tarantino, cooler Typ, alles so, aber ich mache nur 10 Filme, ist eine der dümmsten Aussagen, die ich je gehört habe.
Hallo, das ist eine richtige Künstleraussage.
Das ist keine Künstleraussage, das ist einfach eine künstliche Verknappung. Der ist einfach nichts anderes als Eric Cartman, der die Leute nicht in seiner Party lässt.
Ja, aber das ist doch, zumindest ist das, ich würde sagen, stringent, wenn er jetzt sagt, ja, nee, noch 10, dann ist Schluss. Und dann hört er auch auf.
Ja, macht er aber eh nicht. Ich wäre auch mal dafür, dass er mal langsam mal einen Film macht, der ein bisschen was anderes ist als seine üblichen Verdächtigen. Mach doch mal, Quentin Tarantino, mach doch mal einen King Arthur.
Vielleicht so macht das ja so, macht den Film und macht dann einfach unter einem neuen Künstlernamen endlich mal andere Filme. Unter einem ganz anderen Stil.
Warte, da war doch vor kurzem, der war kritisch zu betrachten. Nee. Jemand, der unter einem anderen Namen publiziert und jeder weiß, dass er das ist, aber es ist jemand anderes.
Ach so, ja.
Ja.
Ja, da gibt es ein paar Leute.
Ja, das ist ein komischer Mensch.
Es gibt viele solche Leute. Es gibt auch normale Leute, so wie der Sohn von Stephen King, den man ein bisschen verstehen kann, weil, ne, wenn du unter King published, dann ist da eine gewisse Gravitas mit verbunden, die man vielleicht nicht als Jungautor direkt, will man unbedingt mit dem Meister verglichen werden, mit seinem Erstlingswerk? Ich glaube nicht. Ist, glaube ich, auch ein bisschen unfair.
Ja,
stell dir den armen Autor vor, der die Bibel 2 droppt.
Ja, so. Vielleicht. Vielleicht gibt es da einen, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Wie heißt er denn nochmal hier von Passion Christi? Da hatten wir doch einen.
Mel Gibson.
Mel Gibson. Der.
Der macht doch, glaube ich, jetzt sogar irgendwas gerade.
Passion Christi 2. War da nicht mal so ein Gespräch?
Ich glaube, aber das war sogar ein Gespräch.
Aber der Darsteller ist auch kritisch zu betrachten.
Ja, Mel Gibson ist generell ja eine sehr kritische Person.
Mhm.
Der sehr viele Eskapaden hatte. Aber ich glaube, da war irgendwas. Irgendwas war da mit Mel Gibson und dass er jetzt irgendwas wieder macht. Ich kann es dir aber auch nicht sagen. Da werden wir wahrscheinlich irgendwann in der Zukunft was sehen. Ich weiß, dass er in irgendeinem John Wick-Dingen mitmacht.
Der hat auch in der Serie mitgemacht.
Ja, der hat in der Serie mitgemacht als der böse Antagonist. Da fand ich den gar nicht so gut, weil der also nicht, weil er schlecht war, sondern weil die Rolle einfach schlecht geschrieben war. Aber ich glaube, da soll jetzt noch mehr kommen. Also, ich meine, dieses John Wick Universe wird es ja geben. Jetzt kommt ja hier Ballerina oder...
Ja, okay. Ich habe nicht mal die Serie gesehen.
Hm. Ja, die muss man sich auch nicht angucken.
Ja, ich bin auch nicht der größte Fan von den Typen. Weil bei denen weiß ich, dass der kritisch zu betrachten ist.
Ja, aber
ich... ein paar gute Filme gemacht.
Ja, das ist es. Also für mich hat er einfach zu... Also ich kann ja Autor und Werk voneinander trennen und der hat leider ein paar Filme gemacht, die für mich einfach King sind. Auch super patriotisch eklige Filme, wie zum Beispiel Der Patriot. Aber der hat ein paar richtig gute Sachen gemacht.
Ja.
Gut.
Ja, immerhin Mad Max, ne? Kommen wir ja nächste Woche zu.
Mad Max, richtig.
Und da haben wir einen Kreis.
Da haben wir den Kreis, der Kreis ist geschlossen. Wenn ihr jetzt auch noch den Kreis perfekt machen wollt, dann lasst doch eine nette Bewertung für unseren Podcast da und schreibt uns einen netten Kommentar www.medienkneipe.de, entweder unter der aktuellen Folge oder Social Media mäßig. Dann wäre der Kreis auch für euch hier geschlossen mit dieser Podcast-Folge. Für uns bleibt nichts anderes zu sagen als habt ein wunderschönes Restwochenende und habt eine wunderschöne Woche vor euch und wir sehen uns dann nächste Woche wieder ganz frisch mit der Wüste. Bis dahin. Ciao.
Tschüssi.